Deutschlandfunk Interview.
Reich und arm, das gab es schon immer in der Menschheitsgeschichte, Frau Professor. Wie naiv ist es von Oxfam, diese historische Tatsache heute an den Pranger der Weltöffentlichkeit zu stellen?
In keiner Weise naiv, sondern absolut notwendig. Und die Punkte, die hier jetzt adressiert werden, natürlich auch und insbesondere durch Deutschland in einer guten Entwicklungshilfe steuerbar.
Ist es denn tatsächlich neu, wenn Oxfam heute vorrechnet, in unserer Welt werden die Reichen immer reicher?
Das ist nicht neu, aber die Neuigkeit schützt ja nicht, oder das Bekannte schützt ja nicht davor, dass man nicht tätig wird.
Nun sind Konzerne und ihre Manager ja auch diejenigen, die viel Verantwortung tragen und dafür sorgen, dass viele Menschen Lohn und Arbeit finden. Ist es ungerecht, wenn diese hohe Verantwortung und diese große Verantwortung auch gut und vielleicht immer besser bezahlt wird?
Nun, Menschen in Deutschland, wenn wir jetzt mal bei Deutschland bleiben, obgleich sich Oxfam ja an eine internationale Bevölkerung richtet, an arme und reiche Länder. Wenn wir in Deutschland bleiben, dann wird anerkannt, dass wer mehr arbeitet, wer verantwortungsvollere Tätigkeit macht, auch mehr verdient. Das ist unbefragt. Aber das Ausmaß der ungleichen Bezahlungen, insbesondere das Ausmaß des ungleichen Vermögens, geht so weit auseinander, dass es auch von den Menschen nicht mehr akzeptiert wird. Und wenn man das jetzt international sieht, wird das so gespenstig und durch den Klimawandel nochmal verstärkt, dass so ein Aufruf wie Oxfam ihn jetzt getätigt hat vor Davos mehr als notwendig ist.
Sie sprechen über Deutschland, aber Frau Professor, bei uns ist ja und in anderen europäischen Gesellschaften ist ein gesunder Mittelstand ja durchaus präsent. Dieser Mittelstand kann gut von seiner Arbeit leben. Ist das ein Kennzeichen unserer Wohlstandsgesellschaft? Hier laufen die Dinge für die Menschen noch recht gut. Man kann von seiner Arbeit leben, seine Familie ernähren und viele Dinge sich leisten.
Darf ich mal diesen Mittelstand etwas auseinandernehmen und zunächst mal uns anschauen lassen, wie sich das Einkommen und das Vermögen von Männern und Frauen ungleich verteilt. Auch darauf macht ja Oxfam aufmerksam. Und das ist ja etwas, was durchaus auch in Deutschland eine der drängenden Fragen ist. Wenn Sie sich beispielsweise die Rentenzahlungen anschauen von Männern und Frauen, so sehen Sie, dass Frauen 46% weniger Rente als Männer bekommen. Und das ist in der Mittelschicht genauso. Sie sehen, dass Frauen 52% mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer verrichten. Und dass sie pro Tag 1,5 Stunden mehr arbeiten als Männer. Also insofern ist das kein Problem, welches wir in die Ferne zu transportieren haben, sondern das Problem liegt ja bei uns und ist tagtäglich vorhanden.
Wie sinnvoll ist denn diese Unterscheidung Männer, Frauen, unterschiedliche Einkommen? Geht es nicht in den meisten Fällen um ein Familieneinkommen, ein Familienvermögen? In den meisten Fällen arbeitet man ja für einen gemeinsamen Topf.
Das ist schon gut. Und dann schauen Sie sich mal bitte die Scheidungszahlen an und dann schauen Sie sich an, was das Unterhaltsrecht dann besagt. Und wenn Sie sich Armut anschauen und die Armut insbesondere von Frauen mit Kindern, so ist das ganz oft dadurch geschuldet, dass eine temporäre Familie aufgelöst wird und Frauen, die dann die Sorge von Kindern übernehmen wollen und zu übernehmen haben in sehr vielen Fällen, eben dastehen und nichts mehr haben. Insofern sollte man sich nicht täuschen lassen von einer zeitweise durchaus gegebenen Umverteilung, die ich gar nicht in Abrede stellen möchte.
Aber geht die Entwicklung, Frau Almendinger, nicht in die andere Richtung? Hausarbeit, Kinderbetreuung, moderne Männer übernehmen ja in unseren Gesellschaften zumindest einen Teil dieser Aufgaben.
Wenn Sie sich beispielsweise anschauen, wie viele Monate Väter aussetzen, Erziehungsarbeit leisten nach der Geburt ihrer Kinder, so ist das nach wie vor sehr, sehr wenig. Wir sehen im Durchschnitt sogar, dass Väter mehr Stunden erwerbstätig sind. Frauen, wenn sie Mütter werden, natürlich wesentlich weniger. Dies hat sich nach wie vor gehalten. Wenn Sie sich die Teilzeiterwerbstätigkeit von Männern anschauen, so ist die extrem viel niedriger als die hohe Teilzeiterwerbstätigkeit von Frauen. Wenn Sie sich die Unterbrechungen insgesamt auch für die Pflege von Eltern anschauen, sehen Sie die gleichen Unterschiede. Andererseits könnte ich ja überhaupt nicht auf diesen großen Rentenunterschied aufmerksam machen und auch nicht auf die großen, wie man das so schön in Englisch sagt, diesen Care-Gap.
Was sind die Gründe, dass sich das nur so langsam ändert, dass es immer noch diese traditionelle Rollenverteilung gibt, auch in unserer Gesellschaft hier in Deutschland?
Ja, Sie nennen ja das richtige Stichwort. Traditionell heißt, dass die Kulturen so gesetzt sind. Wir haben einen Sozialstaat, der tatsächlich auf ein Erwerbseinkommen zielt, gestützt und unterstützt durch Ehegattensplitting beispielsweise, unterstützt und gestützt durch gemeinsame Versicherungen, Mitversicherungen des jeweils anderen Teiles. Das hat auch sehr, sehr lange geklappt, aber irgendwann wollten Frauen eben auch ihre Bildung umsetzen. Irgendwann mussten sie das auch. Ich habe eben schon auf die Änderung des Unterhaltsrechts verwiesen. Und jetzt muss es zu zweierlei kommen. Einerseits das, was auch Oxfam in dieser internationalen Studie gefordert hat, nämlich der Umverteilung von Arbeitszeit, die bezahlt ist und die unbezahlt ist, zwischen Männern und Frauen. Und auf der anderen Seite durch eine Umverteilung des reichen Deutschlands hin zu anderen Ländern, das heißt eine andere Aufstellung der Entwicklungspolitik, sodass wir viel mehr und einen viel größeren Anteil unserer Entwicklungsausgaben in die Bildung, auch in die Kinderbetreuung in den ärmeren Ländern legen und auch Frauenrechte, insbesondere in den ärmeren Ländern, unterstützen.
Oxfam hat ja einen weiteren Vorschlag, zusätzliche Abgaben für Superreiche. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag? Ist das der richtige Weg, eine Zwangsabgabe?
Nun, wir sehen historisch, dass wir wesentlich größere Steuern auf Vermögen schon hatten. Das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt auch für Frankreich, das gilt auch für die USA. Insofern kann man sich durchaus vorstellen, höhere Abgaben auf sehr hohe Vermögen zu leisten und auch höhere Abgaben für sehr hohe Steuern.
Sie haben eingangs erwähnt, es gibt in vielen Gesellschaften eine wachsende Unzufriedenheit mit dieser Schere zwischen Arm und Reich aufgrund dieser sozialen Ungleichheit. Umgekehrt wird in den USA ein Multimilliardär, Donald Trump, zum Präsidenten gewählt. Und auch in anderen Ländern gibt es ja Superreiche, die nicht nur reich sind, sondern dann auch mächtig in der Politik. Hat Reichtum für viele Menschen auch eine besondere Faszination?
Das mag sein und das ist natürlich auch darin begründet, dass wir immer mehr, und das ist in Amerika symptomatisch, aber auch in Deutschland sehen wir diesen Trend, uns selbst verantwortlich machen für unsere Armut, für unser geringes Einkommen. Wenn man die Leute fragt, ist das Einkommen, welches sie verdienen, gerecht? Ist das sozusagen das, was ihnen zusteht? Sagen ja nach wie vor sehr viele ja. Sie sehen nicht, dass beispielsweise das Bildungssystem Kindern, die aus unterschiedlichen Schichten kommen, ganz unterschiedliche Chancen geben. Sie sehen nicht, dass, wenn man in unterschiedlichen Firmen ist, ganz unterschiedliche Möglichkeiten der Weiterbildung haben. Das heißt, sie drücken die Strukturen, die diese Ungleichheit erzeugen, immer ein bisschen weit weg und machen sich selbst verantwortlich. Sie suchen also bei sich sozusagen das Übel. Und das führt dann in der Tat auch zu einer Toleranz, die oder zu einer Beschwichtigung von sozialen Problemlagen, die dann zu solchen auch politischen Wahlverhalten führen.